Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese aus dem Römerbrief, 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wollen beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort unbedrängt und frei hören und verkündigen dürfen. Das ist eine große Gnade. Segne heute unser Verständnis dieses Textes aus dem Römerbrief. Du weißt um seine tiefsinnigen Aussagen, aber auch um die nicht immer leicht zu verstehenden Gedankengänge. Erkläre sie uns durch deinen Geist und die Predigt. So segne die Worte von Wladimir Stano und rede durch ihn zu uns. Wir sind gespannt auf das, was du uns zu sagen hast. Gib, dass wir alles, was wir erkennen, auch beherzigen und tun. Gib uns Einsicht und Mut dazu. So loben und preisen wir dich und sind gewiss, dass du mitten unter uns bist, unser Tröster, unser Helfer, unser Heiland. Amen.
Ja, ist echt ungewohnt, so dunkel. Aber nächsten Abend Gottesdienst wird es heller. Ich glaube, das meintest du, Hans-Jo, oder?
Ja.
Dass es heller wird.
Dann wird die Sommerzeit eingeläutet in diesem Monat.
Sehr gut. Aber bis es soweit ist, sind wir noch in der Passionszeit. Und die Passionszeit, die erinnert uns eben daran, was an Ostern passiert, bereitet uns vor und macht deutlich, was Gott da eigentlich so getan hat. Und ganz konkret heute steht so dieser zweite Sonntag tatsächlich im Fokus, dass wir mit Leid und Not konfrontiert werden. Vielleicht wirst du oder ich könnte von mir sagen, ich werde nicht verfolgt für meinen Glauben, aber vielen Christen auf der Welt geht es anders. Leiden. Aber mit Leid, da beschäftigen wir uns eigentlich nicht gerne. Oder bist du so einer, der sich gerne mit Leid auseinandersetzt? Leid hat ja verschiedene Facetten und Gesichter und wird manchmal auch so gegeneinander ausgespielt, welches Leid mehr gewichtet und was vielleicht einfacher zu ertragen ist. Aber ich glaube, Leid bleibt Leid, so wie wir unseren Predigtext heute im Detail betrachten können. Warum fällt es uns so schwer, uns mit Leid zu beschäftigen? Ich glaube zum einen, weil es uns echt herausfordert, Gott als einen leidenden Gott kennenzulernen. Aber das ist Ostern, das passiert an Karfreitag und Gott überwindet zwar den Tod, aber er ist ein leidender Gott. Wo gibt's das denn? Und zum anderen, wenn wir auf uns selbst schauen und vielleicht gar nicht verfolgt werden für unseren Glauben, aber doch vielleicht Bedrängnis erfahren, herausgefordert sind, unsere Überzeugungen, unsere Hoffnungen im Alltag zu leben oder manchmal auch einzustecken oder vielleicht auch körperliches, physisches, psychisches Leid erfahren, das macht es echt nicht einfach. Die Passionszeit erinnert uns an die Frage, was ist das eigentlich, was uns trägt, wenn wir Leid erfahren, in welcher Facette auch immer. Was ist es, was bleibt, wenn die Kräfte nachlassen, wenn Verantwortung sich verändert und wenn die Zukunft ganz unüberschaubar wird? Was bleibt dann eigentlich? Und du hast bestimmt auch einiges zu verlieren, denn vieles in unserem Leben haben wir uns ja aufgebaut. Sei es die Arbeit, eine Karriere, eine Ausbildung, irgendeine Berufsfindung. Sei es die Familie oder Freundschaften, Beziehungen, enge Kontakte, die wir über die Lebenszeit aufgebaut haben. Die Verantwortung, die wir in unserer Lebenszeit tragen oder getragen haben. Vielleicht auch was ganz Praktisches, ein bleibendes Erbe, was du aufgebaut hast, was du jemandem hinterlassen möchtest. Aber du merkst, dass sich mit der Zeit vieles nicht mehr so stabil anfühlt, wie es früher der Fall war. Und irgendwann merkst du, Dinge verändern sich tatsächlich. Deine Aufgaben enden mehr, als das Neue beginnen. Deine Kräfte werden nicht mehr und manchmal bleiben sie auch gar nicht konstant, sondern werden tatsächlich weniger. Deine Rollen verschieben sich, Verantwortung verändert sich. Und plötzlich stehst du tatsächlich mit der Frage im Raum, was bleibt eigentlich, wenn ich weniger werde? Und genau da möchte der Römer-Text, Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, die wir gelesen haben, uns eine Antwort drauf geben. Doch diese Antwort, die ist nicht nur kompliziert, finde ich, in Paulus' Worten, sondern die hat es tatsächlich auch inhaltlich in sich. Denn sie passte weder damals in das Lebensbild der Menschen, zu denen Paulus schon vor so langer Zeit geschrieben hat, aber auch in unsere Lebenswelt passt dieses Bild nicht so richtig. Und vielleicht geht es dir da so wie mir, dass du dir eine einfache Antwort wünschst. So nach dem Motto, da wird doch von Hoffnung geredet, die sich im Leid bewährt. Also ist das die Antwort. Alles Leid ist Bewährung und ein Wachsen im Glauben. So 3 Punkte, vielleicht 5 Punkte, vielleicht 2, 3 Gebote. Und wenn ich das einhalte, wenn ich das nachfolge, dann wird das ganz einfach und ich habe meine Antwort. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Und Paulus möchte auch nicht so eine plakative, einfache Antwort geben, sondern er baut sie tatsächlich in mehreren Schritten auf. Mitten im Leid erfährt Paulus selbst, mitten im Leben erfährt Paulus selbst sein Leid, seine Herausforderungen, Anfechtung, Verfolgung, neben all dem Wunderbaren und Guten, was sein Leben mit sich bringt und sein Glaube als Früchte herausbringt. Und da hat er eine Antwort. Und das ist eine vierfache Antwort. Zuerst fragt er, was ist das eigentlich, was ihr habt? Was ist es, was euch trägt? Und diese Frage kannst du dir vielleicht am Anfang selbst stellen. Was ist es, was dich dein Leben ertragen lässt? Die vierfache Antwort ist, es ist Hoffnung. Hoffnung in Frieden, Hoffnung in der Gnade, Hoffnung, die nicht beschämt und Hoffnung, der wir vertrauen können. Diese 4 Punkte nennt er und du merkst, es ist irgendwie Paulus Sprache. Und ich bleibe mal bei dieser Paulus-Sprache und ich hoffe, dass das ein oder andere uns Erkenntnis schenkt oder uns auch berührt, weil vielleicht beides es braucht. Das, was wir in Gedanken verstehen können, aber auch das, was unser Herz durch den Geist Gottes ja in Bewegung gebracht wird. Und das Gute ist, ich habe es gerade noch mal ganz unvorbereitet gemerkt, selbst wenn meine Gedanken heute zu Paulus-lastig sind, in den Worten von Rolf, in den Liedtexten, die wir bisher hatten und auch in Hansios Gedanken, kommt eigentlich alles vor, was ich sagen möchte. Von daher, selbst wenn das zu kompliziert ist und ihr euch an die Lieder erinnert oder sie später nochmal singt, ich glaube, dann kommt alles doch wieder zusammen. Von daher schauen wir es uns mal Stück für Stück an. Was ist es, was uns trägt? Das Erste, was Paulus sagt, ist, wir haben Frieden. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Frieden ist ja so eine Sache heutzutage. Wir wissen, wie fragil und gefährdet ein Friede sein kann. Nicht nur im Blick auf die Welt, in die Konflikte und Kriege in Europa, im Nahen Osten, in Asien, überall auf der Welt. Sondern wir wissen es auch persönlich, dass Friede in der eigenen Beziehung, im eigenen Herzen total fragil ist. Dass es ganz schön angefochten sein kann. Wie kann es dann also eigentlich sein, dass wir, wenn wir die ganzen Konflikte international oder auch bei uns im Land, in unserer Stadt, in unseren Beziehungen, in unseren Herzen sehen, wie kann Paulus da von Frieden reden? Was meint er damit? Und das steht vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit im Widerspruch, denn viele von uns sind seit Jahrzehnten mit diesem Gott unterwegs, der diesen Frieden versprochen hat. Und wir haben nicht nur tolle Sachen im Glauben erlebt, sondern auch so manche Herausforderung, so manches Versagen und so manches Scheitern. Und da bleiben auch manchmal offene Fragen, offene Dinge, die wir nicht geklärt haben, die wir gerne anders gemacht hätten. Wie kann man da eigentlich Frieden haben und Frieden bekommen? Römer 5 redet hier nicht von einem globalen Frieden, an dem wir uns einfach anlehnen können, der einfach ist und wir glücklich sind, dass wir nichts tun müssen, sondern er stellt unser Verständnis von Frieden auf den Kopf. Denn der Grund des Friedens ist nicht unsere eigene Geschichte. Der Grund des Friedens für Paulus ist nicht unsere eigene Geschichte. Paulus sagt nicht, wir haben Frieden durch unsere eigene Arbeit. Wir haben Frieden durch das, was wir geleistet haben. Er sagt nicht, dass wir Frieden haben, weil wir alles gegeben haben, alles geopfert haben und bereit waren, noch mehr zu geben. Bin ich das? Nee. Paulus sagt nicht, dass wir diesen Frieden uns erarbeitet haben. Er sagt nicht, den Frieden habt ihr, weil ihr alles richtig gemacht habt, weil ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort wart, das Richtige geglaubt, das Richtige gesagt und gemacht habt. All das sagt er nicht. Der Grund des Friedens liegt nicht in unserer eigenen Geschichte. Der Grund für Paulus, für den Frieden, liegt in Gottes Handeln. Wir haben Frieden durch Jesus Christus, unseren Herrn, lautet seine Antwort. Wenn wir also in der Passionszeit mit unserer eigenen Endlichkeit, mit unserer Gebrechlichkeit, mit unseren Schwächen, mit so manchem Schamgefühl oder vielleicht auch der ein oder anderen Schuld konfrontiert werden, weil wir merken, ich bin ja gar nicht perfekt und ich habe meinen Anteil an meinem eigenen Leben, an denen meiner Familie, an denen meiner Gemeinde, dann sollen wir vielleicht gar nicht so sehr bei uns bleiben, sondern dürfen auf Gott schauen, denn er ist der Grund für den Frieden. Am Ende des Lebens zählt wahrscheinlich weniger, was wir getan haben. Am Ende des Lebens zählt nicht, was du für Gott getan hast, auch wenn das gut und wichtig ist. Am Ende zählt es, was Gott für dich getan hat. Und da hat er etwas Großartiges getan. In Vers 2 sagt Paulus, durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Wie wird also dieser Friede durch Jesus Christus und diese Gnade, die er da erklärt, wie wird sie erfahrbar? Gnade klingt doch gut, solange es schwierige Gnade ist. Ihr kennt vielleicht diesen Ausdruck, es gibt auch billige Gnade, dass alles einfach gut geredet wird. Aber Paulus meint es bei Weitem nicht so. Das werden wir gleich merken. Aber wie kann denn diese Gnade und wie kann dieser Friede durch Christus ganz konkret in unserem Leben aussehen? Und auch hier hat Paulus eine ganz konkrete Vorstellung. Denn er fragt, letzten Endes, was ist eigentlich die Grundlage deines Lebens und deines Glaubens? Was ist die Grundlage deines Lebens und deines Glaubens? Ist es deine Frömmigkeit? Ist es deine eigene Kraft und deine Energie? Ist es vielleicht deine Erkenntnis, deine Weisheit, das, was du verstanden, begriffen und was dich ergriffen hat? Oder ist es vielleicht sogar deine Gesundheit, deine Stärke? Paulus macht deutlich, dass all das und vieles andere, was ich nicht so aufgezählt habe, dass all das uns nicht tragen wird, dass es nicht darauf ankommt, was wir tun, was wir besitzen, was wir errungen haben, sondern er sagt, dass es allein auf die Gnade ankommt. Und vielleicht kennst du das tatsächlich auch ganz persönlich, dass sich dein Leben auch verändert. Deine Rolle auf der Arbeit oder deine Rolle in der Familie, in deiner Partnerschaft, in deiner Beziehung hat sich verändert. Du merkst, dass deine Kräfte nachlassen, dass du die Aufgaben nicht wahrnehmen kannst, die andere von dir fordern, die vielleicht sogar die Gemeinde von dir fordert. Du merkst, dass du einfach selbst weniger wirst. Du nimmst dich anders wahr. Aber wie gehst du mit dieser Veränderung um? Bringst du nochmal alle Kraft auf und hoffst auf neue, so wie es bisher gelaufen ist? Und wenn es nicht reicht, was bleibt dann? Dieser Vorstellung, dass wir selbst für uns Verantwortung übernehmen, für unseren Glauben, dem setzt Paulus einen Riegel vor. Auf der einen Seite benennt er das ganz konkret, dass sich unser Leben, unsere Umwelt und wir selbst uns verändern. Aber durch diese vielen Veränderungen wird unsere Stellung vor Gott nicht verändert. Deine Stellung vor Gott, die bleibt, die ist nicht von dir abhängig. Das meint Gnade an dieser Stelle. Denn du stehst in der Gnade Gottes. Du stehst nicht im Aktivsein, du stehst nicht im Nützlichsein, sondern wir stehen in der Gnade Gottes. Und mit stehen meint Paulus, glaube ich, hier wirklich stehen, ganz bildhaft, ganz konkret. Als würde jemand sagen, du stehst nicht auf dünnem Eis. Deine Kräfte, die manchmal mehr, manchmal weniger sind, deine Vorstellungen, deine Hoffnungen, deine eigenen Wünsche, die manchmal da sind und ganz tragfähig und dann doch wieder ganz dünn wie dünnes Eis sind. Paulus sagt, du stehst auf festem Boden. Diese Gnade ist unerschütterlich. Da gibt es nichts und niemanden, was diese Gnade von dir nehmen kann. Und auch wenn sich alles um dich verändert, der Boden, Jesus Christus, das bleibt. Unsere Vorstellung von Gott, die macht etwas mit uns. Aber wie er uns sieht, das verändert sich gar nicht so sehr. Denn er hat ein gutes Bild von dir. Und manchmal ist es vielleicht so, dass im Alter die Kräfte nachlassen. Und dann sagt Paulus, darauf kommt es aber nicht an. Denn tatsächlich, wenn wir jung sind, dann sagen wir, dass wir noch nicht reif genug sind. Dann sind wir nicht fähig genug. Dann können wir es noch nicht. Aber ist das der Status vor Gott? Wenn wir dann älter werden, dann merken wir, dass wir vieles nicht mehr können, uns nicht mehr hineindenken können, es nicht mehr ertragen können und manchmal starr und fest werden. Ist das dann der Status, der uns vor Gott bestehen lässt? Manchmal denken wir, dass wenn wir besonders stark sind, dass das uns vor Gott rechtfertigt. Unsere Initiative, unsere Leidenschaft, unser Tun und Machen, unser Spenden, wenn wir ganz viel davon haben, entsteht manchmal der Eindruck, dass das unseren Status vor Gott rechtfertigt. Und wiederum auf der anderen Seite, wenn wir merken, dass wir schwach sind, dann fragen wir uns, reicht das? Bin ich dann vor Gott noch überhaupt jemand? Und all dem sagt Paulus, nein, diesen Status vor Gott, den könnt ihr euch nicht verdienen oder erarbeiten oder erglauben. Dieser Status, der ist durch die Gnade definiert. Und diese Gnade ist allein durch Christus geschenkt. Was ist es also, was uns trägt? Die dritte Antwort. Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist so Paulus. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Was meint das? Das sind die Verse 2 bis 5, in denen Paulus diesen Gedanken der Hoffnung ganz konkret macht. Hoffnung, die in der Bedrängnis entsteht, Hoffnung, die die Not übersteht, Hoffnung, die dann uns näher zu Gott zieht. Damit meint er ganz bewusst, dass es nicht um Not und Leid geht, was uns kaputt macht, sondern dass es manchmal Momente gibt, in denen uns Not und Leid eben näher zu Gott bringt. Und ganz wichtig, das ist keine pauschale Antwort, eine einfache Antwort für die Frage, warum es Leid gibt. Für Paulus gibt es übrigens diese Frage gar nicht, sondern für den ist Gott nämlich größer an dieser Stelle. Also, Hoffnung, die aus der Not entsteht, sich in Bedrängnis bewährt und dann uns näher zu Gott und auch zu den Menschen bringt. Paulus beschreibt es wie eine Art Entwicklung. In der Bedrängnis lernen wir Ausdauer und aus dieser Ausdauer wird dann unser Glaube gefestigt. Es ist wie eine Art Weg. Ein Weg, auf dem unser Vertrauen wächst. Und manchmal, das kennst du vielleicht auch, dass es in unserem Leben manches ganz langsam wächst und scheinbar überhaupt nicht wächst. Und Vertrauen gehört dazu. Es braucht so viel Zeit, so viel Geduld, so viel Vertrauen selbst, dass Vertrauen groß werden kann. Manchmal sind es Jahre im Glauben, manchmal sind es Bruchteile davon, Augenblicke. Manchmal sind es viele Erfahrungen und manchmal ist es eine einzige Begegnung. Manchmal sind es ganz wunderbare Zeiten, die unsere Hoffnung für immer verändern. Und manchmal sind es eben doch schwere Zeiten, die uns stärker machen. So kann das Paulus von sich bezeugen, was er von Gott aufgetragen bekommen hat und wie er das erlebt hat. Paulus sagt, Hoffnung entsteht nicht im leichten Leben, sondern auf dem Weg durch das echte Leben. Und dann begibt er sich auch später im Römerbrief auf diesen Weg. Und das können wir in seinen anderen Briefen nachlesen, wie er dann mit diesen Herausforderungen gekämpft hat. Das heißt, unsere Hoffnung entsteht nicht, weil wir stark sind, weil wir überzeugt sind, weil wir etwas erkannt haben oder weil wir etwas festhalten, sondern weil Gott uns gerecht spricht. Manchmal verstehen wir ja dabei Hoffnung als etwas Naives. Die Hoffnung ist das, was alles übersteht, und am Ende hoffen wir, dass alles gut gehen wird. Wie so ein kleines Kind, was denkt, dass sich alles zum Besseren wenden wird. Und manchmal tun wir ja so ein Denken ganz schnell zur Seite und sagen, das ist kindlich, das ist naiv, das ist nicht tragfähig, weil wir es im Hier und Jetzt noch nicht so richtig erahnen können. Doch für Paulus ist das anders. Er spricht von einer Hoffnung, die schon im Hier und Jetzt trägt, die uns im Hier und Jetzt formt und unsere Hoffnung stärker werden lässt. Er beschreibt das mit den folgenden zwei Sätzen. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist das Erste. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist der Blick nach vorne auf die Ewigkeit, auf die Vollendung, auf die wir hoffen und auf die wir warten dürfen. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Das ist das Zweite. Damit stehen nicht die Nöte im Vordergrund, sondern dass wir sie jetzt schon durchmachen und schon jetzt hindurchgetragen werden. Diese zwei Dimensionen, das Hoffen, dass Gott sein Versprechen einhalten wird und es vollenden wird, das ist das Gericht, und dass wir im Hier und Jetzt schon daraus leben dürfen. Vielleicht kennst du das. Im Blick auf die Zukunft gibt es manchmal ganz konkrete Fragen. Kommt da noch etwas? Werde ich bestehen? Wie lange muss ich noch warten? Paulus' Antwort lautet, wir werden an der Herrlichkeit Gottes teilhaben. Punkt. Denn er hat uns gerettet und er wird auch im Gericht für uns einstehen. Er wird vollenden, was er begonnen hat. Er wird Gerechtigkeit walten lassen und wir dürfen uns von allen Seiten hinterfragen lassen, ob wir Teil davon sind. Er wird uns retten und für gerecht erklären. Nicht wir selbst, sondern er wird es tun. Und das darf, so Paulus, uns mit Freude und mit Stolz erfüllen. Warum? Weil es nicht in unserer Hand liegt, sondern weil Gott es tun wird. Und mit dieser Perspektive ist für Paulus die Hoffnung etwas, was uns auch durch Krankheit, durch Not, durch Elend, durch Leid, durch Abschiede, durch Einsamkeit trägt, weil diese Hoffnung eben nicht von diesen Enttäuschungen abhängig ist, manchmal sogar von ganz existenziellen Enttäuschungen. Denn Christus ist an dieser Stelle größer. Wichtig ist, dass Paulus nicht sagt, alles wird leichter. Vielleicht kennst du diesen Satz, es wird schon alles gut werden. Das sagt Paulus gar nicht. Er sagt, dass das, was wir erfahren, uns zur Hoffnung führt, näher zu Christus. Darauf dürfen wir vertrauen. Eine Hoffnung, die durch Erfahrung reift und uns näher zu Gott bringt. Doch wie kann ich dieser Hoffnung vertrauen? Eine berechtigte Frage, auf die Paulus als Letztes auch nochmal Antwort gibt. Warum wir dieser Hoffnung vertrauen können? Das sind die Verse 6 bis 10, in denen diese Passionszeit nochmal ganz greifbar wird und für uns auch heute noch gilt. Da sagt Paulus in Vers 6, dass Christus für uns starb, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Christus starb für uns, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Und auch das passt nicht so richtig in unsere Vorstellung. Christus kämpft für dich, stirbt für dich, weil du der Sünde ausgeliefert warst und ausgeliefert bist. Das bedeutet also, dass Paulus ganz konkret hier benennt, dass es Leid weiterhin gibt, dass es nicht ein für alle Mal ausgelöscht ist. Das ist diese gebrochene, gefallene Welt, in der wir leben. Paulus sagt nicht, dass Jesus für uns starb, als wir fromm waren, als wir es schon geschafft haben, als wir überzeugt waren, weil wir viel geleistet haben, weil wir besonders stark oder jung waren, sondern er sagt, Christus starb für uns, als wir schwach waren. Schwäche. Die eigene Schwäche ist etwas, was ich mir nicht eingestehen mag. Ich bin noch jung, ich bin noch stark, ich bin gesund und innerlich merke ich, das trägt mich ja gar nicht. Das darf ich mir eingestehen. Aber vielleicht darf ich mir auch eingestehen, dass man tatsächlich ganz real schwach sein kann. Sich gar nicht dahinter verstecken muss, weil wir erst drüber lernen müssen, mit Gott es zu teilen und miteinander zu tragen. Doch für Paulus ist es ganz konkret: Christus starb für uns, als wir schwach waren. Wie sieht denn Schwäche eigentlich aus? Fehler? Versäumnisse? Vielleicht Hartherzigkeit? Lieblosigkeit? Oder vielleicht das andere Extrem, alles in Liebe ertränkt, nie thematisiert, Schuld verdrängt, die immer wieder auftaucht und nicht geklärt werden kann, vielleicht Unerledigtes, Versäumtes, Dinge, die man nicht mehr korrigieren kann. Manchmal ist Schwäche ganz schön hart. Und bei manchen von uns kommt sogar die Frage ganz real nach dem Gericht: Wird es reichen, was ich glaube? Wird es reichen, was ich getan habe? Wird es reichen, was ich losgelassen habe? Wird es reichen, was ich angenommen habe? Römer 5 sagt: Gottes Liebe begann nicht mit deiner Reife. Gottes Liebe hat auch nicht mit deiner Stärke angefangen oder mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Erkenntnis, sondern Gottes Liebe beginnt mit deiner Schwachheit. Und das gebraucht Paulus in diesem markanten Gedankengang: Wenn er doch seinen Sohn hingegeben hat, was kann es dann noch geben, was dich von ihm trennt? Was kann es noch geben, was Jesus nicht auf sich genommen hat? Es gibt nichts und niemanden, was dich von seiner Liebe trennen kann. Es gibt nichts und niemanden, was sich von seiner Gerechtigkeit auch beschützen kann. Aber das muss es auch gar nicht, denn er wird dich nicht im Stich lassen. Das waren die vier Punkte. Paulus fragt: Was habt ihr? Was ist es, was euch trägt im Glauben? Was ist es, was euch trägt, wenn ihr Not erfahrt, Leid erfahrt und die Endlichkeit spürt? Und auf diese Frage hat er diese vierfache Antwort. Es geht um Hoffnung, die am Ende bleibt. Hoffnung in Frieden, Hoffnung in der Gnade, Hoffnung, die nicht beschämt ist und Hoffnung, der wir vertrauen können. Und dann endet er in Vers 11 mit den Gedanken: Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus sagt, dass es die Hoffnung ist, die uns trägt. Der Grund liegt nicht in deiner Geschichte, in deinem Erfahrenen, sondern in Gottes Handeln. Das bedeutet, dass es nicht unser Leben ist, was wir preisen. Wir preisen den Gekreuzigten. Warum? Weil es nicht auf uns ankommt. Dann geht es auf einmal nicht mehr um unsere Gemeinde, um unsere Erkenntnis, um unsere Stärke, um unsere Gaben und unsere Fähigkeiten, um unsere Treue und all das, was so wichtig und wunderbar ist. Sondern am Ende geht es darum, dass wir nicht uns selbst preisen, sondern Gott. Gott, der ist es, der diese Hoffnung schenkt, diese Hoffnung erhält und immer wieder erneuert, auch durch Leid hindurch. Wir preisen den Gekreuzigten, denn er hat uns gerettet. Wie können wir ihn preisen? Durch Lieder, durch Gebete, durch Gebetshaltungen, durch Herzenshaltungen. Es ist vielleicht sogar die wichtigste Form, die stille Form, zu erkennen, dass Gott in uns ist. Wir preisen Gott in seiner Hoffnung, nicht durch mehr Aktivität, sondern durch mehr Vertrauen. Wir preisen Gott nicht durch mehr Tun, sondern durch mehr Loslassen. Wir preisen Gott durch Jesus Christus, denn es kommt nicht auf uns an, sondern auf ihn. Denn er erklärt uns für gerecht und nicht wir uns selbst. Amen.